Also ich glaube, Basel ist enorm Scheck abhängig, seit er da ist. Als Meistersaison, das Double-Saison, ist der Scheck überragend, ist der Vorname, also outstanding.
Das sagt der Stefan Lichtsteiner, der FCB-Trainer, will aber, als der Cerdan Shaqiri eben nicht immer die Last hat, das Spiel für den FCB müssen entscheiden. Da braucht es auch die anderen Spieler. Aber aktuell der Harz beim Cerdan Shaqiri und auch bei der FCB-Offensive. Was muss da besser werden und was hat der Trainer vor, als es dann besser kommt? Das ist ein Thema in dieser Folge. Und dann reden wir auch über die fehlende rot-blaue DNA. Freut mich sehr, dass wir diesmal wieder mit dabei sind.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk-Penalty-Podcast ist Fußball pur. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst. Und da sind unsere zwei Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Ja, Kevin, du hast gewünscht, heute den Start einmal zu übernehmen in die Folge.
Ja, also erstens einmal ist ja noch eine Einsendung gekommen zu dir, zu einem aufmerksamen Hörer, der korrekt erwähnt hat, dass die Serie ja doch noch einen positiven Teil hat.
Es geht um die Bilanz, wo du gesagt hast, die schreckliche Bilanz vom FCB gegen Lausanne. Genau. Der Reto aus Rheinach hat sich gemeldet und gemeint, das sei dann nicht ganz korrekt, dass der FCB seit 4,5 Jahren für Sieg im Joggeli gegen Lausanne wartet. Es hätte in der Doublesaison das Heimspiel gegeben, wo der FCB gewinnen konnte und so in Final eingezogen ist. Das Wort Meisterschaft hat bei dir letzte Woche gefehlt. Das haben wir zu wenig rausgestrichen gehabt. Du siehst, Kevin, wir haben aufmerksame Hörer.
Das ist mega cool. Also ich freue mich auch, wenn dann nachher so Rückmeldungen kommen, weil dann weisst du auch schlussendlich, ah okay, das wird sehr, sehr genau, da wird sehr, sehr genau zugelost. Genauso, wir sind ja noch ein bisschen abgeschweift, wieder mal wegen mir, zum Thema Spitznamen. Und ich habe mir zuerst überlegt, ob ich wirklich so gemein soll sein und dich ein bisschen provozieren, weil ich habe coole Einsendungen bekommen. Du bist nicht ganz ehrlich gewesen. Liebe Steffi, du hast noch mehr Spitznamen.
Das sind nicht die netten Freunde. Wieso nicht mit niemandem im Kollegenkreis?
Ja, das heisst ein bisschen etwas anderes. Also eben, wenn man dir das ein paar Mal würde sagen, dann kannst du gut einmal aus der Haut fahren.
Hat die Person nicht ganz unrecht?
Das ist, ich sage dir jetzt einen Namen, so gemein bin ich jetzt auch. Das ist der liebe Fabian. Also darfst du dich dann noch bei ihm bedanken. Und dann habe ich noch eine weitere Einsendung bekommen. Liebe Gelson. Oder Gelson.
Gelson,
ja. Yeah.
Genau. Kommt jetzt da? Hat auch Ursprung im Fußball. Juniorenzeiten gesehen. Haben wir Mannschaft gehabt und dann hat es irgendwie, glaube ich, zwei Stefans im Team gegeben, zwei Lukas, Fabians, weiß auch nicht was. Wir haben einen im Team gehabt, der hat mehr oder weniger jedem einen Spitznamen gegeben. Und das war die Zeit gewesen, wo der FC Thun so furios geschutet hat, dort mal mit einem Lustrinelli im Sturm, mit einem Gelson im Sturm, mit zig anderen. Und unser Kollege hat sich eine Freude daraus gemacht. Der eine, die hat den Lustri geheissen, oder ich eben Gelson. Und das hat sich wirklich eigentlich ja, so eingeprägt, dass dort mal auch die Fußballmannschaft, die wir zusammen betreut haben, Gelson alle mehr genannt hat. Oder wo ich auf Münchenstein bin, schutte, das eigentlich der Spitzname war, dort mal so auf dem Fußballplatz.
Also die Einsendung ist dann vom lieben Johnny gekommen, der anscheinend auch sein Spitzname ist. Ein mega cooles Bild habe ich dann noch bekommen. Wir haben es ja noch von Polignano Mareca und dem Domenico Modugno rund ums Volare, wo der Stefan Lichtsteiner bestimmt nicht letzte Woche nicht abgespielt hatte. Aber ja, mega cool. Danke, liebe Johnny oder Simon und Fabian, für die Einsendungen. Ich habe können schmunzeln und wirklich mir sehr viel Mühe gegeben, dass ich dich nicht schon vorher die Woche damit provozieren kann.
Wobei, also Gelson, das ist wirklich
Du wirst heute noch so genannt.
Ja, genau, von gewissen Kollegensporten von dort, genau, immer so. Und Guti ist dann irgend, ja, mal Neues entstanden.
Also ich gehöre noch zu dieser Guti-Babel.
Genau,
mal schauen, wenn es dann so geht, zum Fraktionsstab überhaupt.
Sehr schön, aber ja, danke vielmals für die netten Zusendungen. Schön doch, dass man das noch aufmerksam gemacht hat, dass nicht überall im Muss gleich geheissen hat.
Aber eben mit dem Steffi habe ich dich schon ein bisschen sprachlos gemacht, beziehungsweise der Fabian. Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Erlebe ich nicht so oft.
Ja, der weiss, wie man provozieren kann und sticheln. lohnt es doch diese Sendung, Kevin, mit etwas Positivem starten. Weil ich glaube, wir haben das eine oder andere zu besprechen, gerade wenn wir auch an das letzte Wochenende denken vom FCB, wo jetzt weniger erfreulich ist, wo wir thematisieren. Aber nehmen wir doch eine Aktualität sozusagen zum Zurück in die Vergangenheit gehen. Nämlich gestern, also am 6. August, vor 17 Jahren, hat ein gewisser Xherdan Shaqiri im Alter von 17 mit der Rückennummer 17 sein erstes Goal für den FCB gemacht. Es war kurz nach seinem Debüt beim FCB in der ersten Mannschaft. Qualifikation für die Europa League gegen Reykjavik. Ein wichtiges Goal zum 2-1. Am Schluss war es 3-1 gewesen. Und natürlich hat er auch dort einen strammen Schuss mit seinem linken Schlappen abgegeben.
Ja, eben unglaublich eigentlich dort zu dieser Zeit, wenn ich das so erwähnen darf, wo wirklich die Jungen die Chance bekommen haben. Auch wenn Xherdan Shaqiri, der als linker Verteidiger schlussendlich sich in die erste Mannschaft reingespielt hat und dann Schritt für Schritt die Position weiter vorne bekommen hat.
Und es ist ja schon so, dass er unglaubliche Goal gemacht hat für den FCB, für die Schweizer Nazi, natürlich auch im Ausland. Mag mich an einen Freistoss-Goal in einem Testspiel von Bayern erinnern. Ist immer wieder aufgefallen, natürlich mit seinem begnadeten linken Fuß. Welches Goal ist dir so am präsentesten von ihm?
Ja, natürlich ein Fallrückzieher. Halt, wie du das sonst nur so im Beachsoccer kennst oder siehst, häufig. Und im Fußball doch immer etwas Spezielles bleibt mit der Schweizer Nazi. Aber dann sind es nicht unbedingt einfach nur oder nicht nur einfach ein Goal, sondern was ich noch so bei ihm in Erinnerung hatte, ist halt, wo er dann eben auf den rechten Flügel hat gewechselt hat oder hat dürfen dann spielen, halt wirklich sie reinziehen und dann die Schlenzer halt mit dem linken Fuß. Sei das jetzt ein kurzer Pfosten oder ein langer Pfosten, das ist schon so ein bisschen sein Merkmal gewesen.
Ich weiss auch noch, an der EM24 war dort in Köln im Stadion, wo die EM war, die Schweiz gegen Schottland gespielt hat, wo ja der Xherdan Shaqiri hätte dann dürfen von Anfang an shooten. Alle haben ja dort gefragt, wie kann er der Schweizer Nazi noch helfen? Und ja, er kann es immer noch, wie er dort den Ball dann reingeschlänzt hat, wie du sagst, es war nicht von der rechten Seite gewesen, aber trotzdem unglaublich, wie er den reingezwirbelt hat. Oder immer noch eins von den verrücktesten Goal, das war im letzten Grund, wo der FCB gegen Zürich gewonnen hat, wo er aus spitzem Winkel via Latte Unterkante den geht und am Pfosten und dann rein. Also halt einfach besondere magische Momente. Ich glaube, kein anderer Schweizer Fußball hat so viel schöne Goal geschossen wie der Xherdan Shaqiri.
Ja, unglaubliches Talent. Ich glaube schlussendlich, wenn der halt einfach auch so klein bist, dann musst du eine besondere Begabung haben, um dich halt im Fußball behaupten können. Und die hat er definitiv.
Der Xherdan Shaqiri, der glänzt hat in der Vergangenheit. Und da können wir eigentlich sozusagen den Bogen spannen zur Aktualität, weil aktuell kann er nicht glänzen. Irgendwie dunkt es mir, ist die Beziehung zwischen dem Cheftrainer Stefan Lichtstein und seinem Captain Xherdan Shaqiri noch kompliziert. Weiss nicht, ob man sagen kann, hat der Zugang noch nicht gefunden zu seinem Captain. Jedenfalls ist es einfach so, dass er noch nicht so kann brillieren. Der Blick hat diese Woche ja spannende Statistiken rausgeschafft, wie der Xherdan Shaqiri unter Fabio Celestini auftrumpft ist und brilliert hat, wie er unter Ludovic Magna eigentlich immer noch gute Scorerwerte gehabt hat, sehr gute Scorerwerte. Und jetzt beim Stefan Lichtsteiner sind es 2 Scorepunkte in 17 Spielen, was sehr, sehr mager ist.
Ja, und das heisst ja auch immer jetzt irgendwie im Moment, ja, wir müssen auch ohne den Cerdan Shaqiri auskommen, was so eine Aussage ist, die ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil schlussendlich ist es einfach der beste Spieler, den du in der Mannschaft hast. Und klar kannst du nicht taktisch alles nur über ihn laufen. Aber wenn du ihn auf dem Platz hast, dann musst du doch irgendwie einen Zugang finden oder eine Spielidee haben, wo du ihn kannst in Szene setzen. Und ja, es mir nicht unbedingt immer nur mit Scorepunkten messbar sein. Das ist natürlich einfach ein harter Fakt, wo sehr schnell ersichtlich ist. Aber momentan ist es halt wirklich einfach so, dass er irgendwie überhaupt keinen Zugang hat zu seinen Mitspielern auf dem Platz.
Es ist natürlich so, das muss man auch erwähnen, dass der Cerdan Shaqiri 2 Jahre älter geworden ist im Vergleich zu damals, wo er mit dem Fabio Celestini auftrumpft ist und dort natürlich eine unglaubliche Rückrunde angelegt hat. Es ist ja in der Vorrunde auch nicht nur alles gut gelaufen, aber trotzdem siehst du ja immer wieder noch Phasen, was er einfach für einen linken Fuß hat und vielleicht Marco nicht mehr so viel rennen, nicht mehr so viel Sprints machen, wie auch immer. Aber er ist ja nie, jetzt auch beim Celestini, der Sprinter gesehen. Also seine Qualitäten, der linke Fuß, den verlierst du ja nicht. Also darum muss ich auch sagen, muss es möglich sein, dass er auch unter dem Stefan Lichtsteiner zur Geltung kommt. Weil aus meiner Sicht, er ist einfach ein Künstler mit dem Ball und so einer braucht dann halt auch die nötigen Freiheiten. Das hast du an einer WM bei einem Lionel Messi gesehen.
Absolut. Und du brauchst halt einfach auch Mitspieler, die ja noch mal um die Umme mehr säckeln, noch mehr Räume frei machen, die auch mal können Gegner an sich binden können. Aber wenn schlussendlich ja, die eigenen Mitspieler halt nicht die Qualität oder wie soll ich sagen, die Extrameile mit an den Tag bringen, dass sie halt einfach auch im Gegner zu arbeiten geben, dann ist klar, ja, dann stehen 3 oder 2 Leute um Cerdan Shaqiri rum und ja, mit jedem Fehlpass, mit jedem Ball, den er nicht super kann verarbeiten oder auch weiterspielen, weil halt Räume geschaffen werden, wird's nachher schwieriger. Und das merkt man ihm dann nachher auch an.
Du hast, also das haben wir bei Argentinien so beeindruckend gesehen, wie die 10 Argentinier geschafft haben, dass der Lionel Messi brillieren kann. Natürlich kann man das nicht 1-1 dann auf den FCB übertragen, aber wie es du gesagt hast, solange der Cerdan Shaqiri beim FCB shootet und er hat noch 1 Jahr Vertrag, muss es einfach möglich sein, ihn so zur Geltung können bringen. Und das ist für mich schon auch eine Aufgabe für einen Trainer, für einen Trainerstaff, dass man den Cerdan Shaqiri so kann einbauen kann, dass er, sag jetzt mal, glänzen kann, respektive auch die Mitspieler gut kann in Szene setzen. Das ist elementar, weil nochmal, so ein Mann kann dann den Unterschied ausmachen. Und wenn man sieht, wie tief zum Teil Gegner stehen, die gegen den FCB shooten, da kann jetzt immer nur das 1-1 erfolgreich sein. Das hat man ja auch letzte Woche wieder gesehen. Dann braucht es eben auch so einen Moment, so Spieler, wo dann eine überraschende Idee haben, der magische Moment, wo einen Auge haben und einen Fuß, wo andere nicht haben.
Ja, wo du schnell kannst umschalten, vor allem, oder? Halt auch der FC Basel in seinem Spiel nach einem Ballgewinn schnell nach vorne kann spielen, mit einer guten Qualität, wenn der Gegner halt noch nicht, eben, wie du gesagt hast, tief steht. Und sonst merkt man, ich meine, es ist ja wirklich einfach zu berechnen, momentan das Spiel vom FC Basel. Du hast individuelle Spieler, die gerne 1-1 gehen, die entweder schnell sind auf dem Flügel, aber wenn der Gegner eh schon tief steht, dann bringt das sehr wenig oder es zeigt sich halt einfach noch nicht und dann musst du halt können auch geduldig spielen, auch mal eine Chance können kreieren und das gelingt im Moment einfach gar nicht.
Ich glaube, das ist schon ein Fakt, wo man sieht, dass man zu ungenau ist in den Aktionen, dass man zum Teil zu wenig Geduld hat, wo man vielleicht nochmal einen Pass mehr muss spielen, und sicherlich auch, das ist normal, dass vielleicht noch gewisse Automatismen fehlen. Was mir aber schon auch aufgefallen ist, dass man vielleicht ein bisschen variabler sollte agieren, mit Positionswechsel noch mehr arbeiten, sodass einfach ja, der Gegner mehr in Bewegung kommt, dass es schwieriger ist, entsprechend die FCB-Spieler zu stellen und dann die Duell gewinnen. Weil im Moment ist es schon noch recht statisch, das ganze FCB-Spiel in der Offensive.
Ja, es ist so, die Durchschlagskraft, es zieht sich einfach durch, oder? Und irgendwo durch erhofft man sich sportlich immer endlich einmal eine Veränderung, eine gewisse Dominanz. Ja, wenn der Gegner halt tief steht, dass du halt dann schlussendlich einfach die Geduld anbringst oder halt eben die Chance schon nur kannst erarbeiten und dann kannst du von Pech reden, wenn dann halt, ja, von 20 Schüssen keiner reingeht. Aber wenn du einfach so wenig Chancen dir im letzten Drittel erarbeitest, also eigentlich so quasi vor dem Strafraum, im Strafraum, vor dem Goal, dann verlierst du einfach auch als Fan irgendeine Geduld.
Zum Tun mal die Statistik führen, holen, der FCB ist nach zwei Spielen bei 3 Punkten, 1-1 Goal. Das Goalverhältnis eben nach dem Sieg in Genf haben wir nicht können nachlegen. Und vor allem, was einfach auffallen tut, du hast es angesprochen, man hat 4 Goalschüsse abgegeben in diesen beiden Spielen. Nur Lausanne ist schlechter in der Statistik. Zum Vergleich, IBE steht bei 25, ist deutlich mit Abstand weit vorne weg. Die haben natürlich auch schnell Thun runtergelassen. Aber Lugano hat dann doch auch 14 Abschlüsse, deutlich mehr wie der FCB. Das zeigt es einfach, wie schwach der FCB im Moment im letzten Drittel ist. Und da möchte ich einfach auch nochmal sozusagen gewisse Erinnerungen führen holen. Und was wir nicht vergessen dürfen, die Probleme gibt es ja schon seit dem Frühling. Ich meine, die letzten 3 Spiele von der letzten Saison, dort haben wir gegen IBE, St. Gallen und Lugano geschuttet, dort hat man alle Spiele verloren. Und in diesen 3 Spielen hat man ein einziges Goal geschossen. Nachgeschaut, das war der Kopfball von Vuillot nach einem Freistoß. Also, fügen wir das Ganze zusammen. In den letzten 5 Spielen, saisonübergreifend, hat der FCB 2 Goal gemacht. Einmal nach einem Freistoß ein Kopfball und einmal ein Penalty. Ich glaube, das zeigt schon, dass das einfach deutlich zu wenig ist.
Ja, und irgendwo durch, ich habe es, glaube ich, nie so zum Ausdruck gebracht gehabt. Ich kann auch vorsichtig sein, sage nicht immer gerade alles, was ich denke, auch nicht hier im Podcast, aber für mich, ehrlich gesagt, ist es schon lange nie wirklich ein Stürmerproblem gewesen. Weil irgendwo durch habe ich schon immer das Gefühl gehabt, man kommt gar nicht zu diesen Chancen. Schon nur mit Flanken, die kommen. Es ist extrem schwierig. Und als Stürmer hat man dann irgendwo durch, ja, bist irgendwie so als Problem gemacht worden. Und eben, man hat dann lang gesagt, ja, man holt einen Stürmer und man braucht nochmal einen Stürmer. Aber es ist irgendwo durch das ganze Spiel, wo nicht darauf ausgelegt ist, dass der Neuner, die Sturmspitze, die in dieser Formation einfach hast, dass die wirklich zum Glänzen kommt, oder? Sieht das jetzt halt von mir aus auch schon nur, dass eben mal von hinten schnell ein hoher Ball kommt, du den sauber ablegst und so wieder in einen freien Raum gehst. Das passiert viel zu wenig. Oder halt dann nachher eben, wenn der Gegner schon tief steht, dass man den halt wirklich sucht und du zu dem Abschluss kommst dann nachher als Stürmer.
Und beim FCB schon augenfällig eben, wie schwer man sich tut. Und das ist dann halt auch, dann gelingt die erste Aktion nicht. Bei der zweiten Aktion brauchst du dann, versuchst es noch einmal, gelingt vielleicht wieder nicht. Und schon bist du an einem Punkt und dann fährst du an von hadern, okay, gang jetzt vielleicht wieder ins Dribbling, suche ich den Doppelpass oder spiele ich einfach noch einmal zurück. Oder eben, will ich es dann erzwingen und also das Erzwingen hat dann einmal das, ja, verliert man dann eben vielleicht die Geduld und spielt es nicht super fertig. Oder ist man so gekämpft, weil das ist ja auch immer das, was ich wichtig finde, wenn man das Offensivspiel anschaut. Natürlich kann man Automatismen eintrainieren, gewisse Prinzipien festlegen, wie wollen wir agieren im letzten Drittel, wenn die Situation so und so ist. Aber gerade die Offensivspieler dürfen wir ja nicht zu fest in ein Korsett reindrängen. Die brauchen gewisse Freiheit und vor allem auch so eine Leichtigkeit, dass sie in die Aktionen haben. Und da kommt mir einfach immer wieder das Bild in den Sinn. Und vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber der Stefan Lichtsteiner, der an der Taktiktafel an Marin Schotticek in der letzten Saison dort zeigt, was und wie. Es kann ein taktischer Input gegen den Ball gewesen sein, aber so das, wo ich mich dann frage, kann der Trainer die Ideen auch genug gut vermitteln?
Und da habe ich jetzt nachher auch gerade so ein bisschen eine Frage an dich, was deine Einschätzung zu dem Ganzen ist. Weil was mir aufgefallen ist, wo sie von der Halbzeitpause zurückgekommen sind, die Mannschaften, ist der Stefan Lichtsteiner bis zu der Trinkpause auf der Bank gesessen, wenn ich das richtig so beobachtet habe. Und der, der an der Seitenlinie sehr aktiv war, ist dann nachher der Mario Cantalupi gewesen. Ist das so vielleicht auch schon der Moment, Stefan, wo ihm selber auch irgendwie vielleicht bewusst worden ist, hey, ich finde keinen Zugriff mehr oder ich habe selber keine Idee mehr.
Ja, schon eine böse Unterstellung. So, nach der Pause ist schon quasi eher ruhig auf der Bank.
Also etwas, was man nicht so von ihm kennt.
Nein, ja, vor allem nach der Pause, meine, du bist ja in der Garderobe, gibst du deine Ideen weiter. Deine Ideen noch einmal, du hast Inputs anbringen, was muss man wie verändern. Vielleicht hat dir der Gegner doch überrascht, steht anders wie erwartet, hat ja jetzt Loser nicht gemacht, aber ja, gibst Ideen mit, schaust Video an, schaut in diesen Situationen, wie wir so und so lösen. Ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht das bewusst gemacht hat und gesagt hat, hey, ich will jetzt einmal den Schritt zurück machen und mir das Spiel so anschauen, wie machen sie es jetzt und entsprechend sich die Gedanken machen, wo muss man wie an welchen Rädchen drehen, hat ja auch einen Doppelwechsel gemacht zur Halbzeit, dass dann vielleicht ein bewusster Entscheid war, ich nehme mich zurück, um mehr beobachten, was aber sehr außergewöhnlich ist. Also erstens mal hat er es noch nie gemacht und generell, wenn du dir als Cheftrainer zurücknimmst beim Coaching, dann ist das eigentlich ja nur bei den Standardsituationen, weil dafür andere verantwortlich sind. Oder Luis Enrique ist ja der Typ gewesen, der hat auf das erste Match von oben geschaut, aber am Anfang, der wollte sehen, okay, wie agiert der Gegner. Aber eine spannende Beobachtung, die du gemacht hast im letzten Match.
Ja, es ist eben, ich bin ja nicht Fan von, wenn dann nachher in der Presse nachher gerade steht, ja, das ist dann nachher die Reaktion oder so. Aber das ist einfach so das Gefühl, das ich in dem Moment einfach gerade gehabt habe. So, okay, vielleicht weiss er in dem Moment gerade selber nicht weiter oder ist spruchlos. Eben auch der Cerdan Shaqiri nach seiner Auswechslung ist auf die Bank und ein Betreuer hat ihm das Überziehliebli gegeben. Und er ist stinkehässig, hat das Überziehliebli das erste Mal wieder weggeschossen. Man muss es ja tragen, muss man ja sagen. Du darfst ja nicht einfach mit dem Matchstress auf der Bank Platz nehmen. Und hat er einfach zuerst einmal weggeschossen, oder? Und ist auch einfach genervt und hässig gewesen. Und zu dem Zeitpunkt ist immer noch 0-0 gestanden.
Hat ja auch vorher schon eine Meinungsverschiedenheit gegeben zwischen Cerdan Shaqiri und Stefan Lichtsteiner. Und der Shaqiri hat dann gesagt, ich habe nicht ganz verstanden. Also akustisch nicht. Aber wenn man sich ein bisschen zugeschaut hat, hätte man dann auch meinen, dass der Cerdan Shaqiri vielleicht nicht ganz einverstanden war mit der Anweisung von Stefan Lichtsteiner. Ich finde, das gibt's, das ist kein Thema während einem Match, dass mal ein Spieler von dir nicht einverstanden ist oder dass du mal angeregt diskutierst, kein Thema. Aber auch da, es passt halt wieder ins Bild, dass offenbar halt das noch nie so matcht, die Idee vom Trainer mit der Umsetzung vom Captain, die ganze Beziehung, dass das sehr kompliziert ist. Und das führt mich schon eigentlich zur Frage, Kevin, kann Ende Monat, Ende August, der Stefan Lichtsteiner schon weg sein?
Boah, und ich bin da, wo die böse Unterstellung gemacht
hat. Ich habe nur eine Frage von mir. Du auch, muss ich sagen.
Hey, also, er hat sicher nicht bei Null angefangen, diesen Sommer. Wir haben ja beide gefunden, es ist ein mega mutiger Entscheid, der getroffen worden ist, Anfangsjahr. Ich habe auch behauptet, er hat das Talent und ich glaube auch die richtige Mentalität, zum eine Profimannschaft zu führen, aber so als Feuerwehrmann ins Rennen schicken und so, du wirst ihn einfach nur verheizen. Und ich glaube, die Möglichkeit besteht. Du hast jetzt Thun am Sonntag, danach hast du Zürich auswärts, du spielst noch gegen IB. Wenn du da nicht kannst glänzen, nicht nur jetzt mit Resultat, sondern halt wirklich mit einer Verbesserung vom Spiel, dann kann es sein, dass der FC Basel wieder auf Trainersuche ist.
Man darf nicht vergessen, der letzte Trainer hat nach einem Sieg müssen gehen im Klassiko.
Stimmt, ja.
Also. Das auch noch. Also, was auch noch dazu ist, was man nicht darf unterschlagen, nach dem Thun-Match daheim, ist der Göpp-Match gegen Gurtetel. Auswärts. Erstliga-Team. Dort ist der beste Spieler schwer verletzt. Er fällt dort aus, das ist der Hugo Cassano. Trotzdem, natürlich, das
ist eine Pflichtsieg.
Aber eben, kann dort schon, wenn der Match halt dann anders rauskommt, wir erinnern uns zurück, etwa Garus vor einem Jahr, ist man dann im Penalty-Schießen weitergekommen. Aber auch so von mir, also eben, der Göpp ausklammert. Ich meine, du hast Thun jetzt, du musst eine Reaktion haben. Und dann ist zwei Auswärtsspiele, Zürich und IB. Und also ja, wenn hier nicht Siege gefahren werden, dann ist für mich eigentlich ziemlich sicher, dass es zu einem Trainerwechsel kommt. Weil jetzt bist du mit 3 Punkten quasi ein mäßiger Saisonstart. Es gibt dir ja mehr zu denken, was du auf dem Platz siehst. Aber dass du schon der Stefan Lichtsteiner stark unter Druck ist. Ich finde, man muss da auch anfügen, dass es ja so ist, dass Defensive ganz einen soliden Job macht. Eigentlich. Ich meine, Lausanne hat ja eigentlich nicht wirklich Chancen gehabt. Und das ist ja auch wichtig, dass du defensiv gut stehst. Das ist schon mal für mich auch das Fundament, der Grundstock. Wenn du kein Gegengoal bekommst, dann verlierst du nicht. Aber, ist auch nur die halbe Wahrheit, ohne eigenes Goal gewinnst du dann halt nicht. Und der Stefan Lichtsteiner nach dem Fehler, ganz am Schluss gegen Lausanne, wo der Medinho ja, den Ball halt nicht super trifft und dann der Mollet da toll trifft, ist auch natürlich der Frust groß gewesen beim Trainer.
Das sind die Details, wo man einfach muss drinnen bleiben, nicht abschalten, auch wenn es ein Einwurf ist, dass man hochkonzentriert drinnen bleibt und ja, frustrierend, sehr frustrierend schlussendlich.
Und auch heute am Freitag ist im Rahmen von der Vorschau-Medienkonferenz natürlich das Problem in der Offensive ein grosses Thema gewesen, wo man den Stefan Lichtsteiner damit konfrontiert hat. Und er hat halt einfach betont, dass der FCB viele neue Spieler hat seit dem Sommer und die brauchen halt Zeit, weil vor allem sind die physisch nicht alle auf dem gleichen Stand.
Der eine hat noch kein Spiel gemacht, der andere hat 2 Spiele gemacht, der eine ist 2 Wochen anfangs im Team, der andere ist anfangs 1 Woche im Team, ein paar sind 4 Wochen im Team. So, das ist nicht der FIFA-Manager, wo du einen Spieler gehst, kaufen, überziehst und der performt dann genau gleich und alle haben den gleichen physischen Stand und alle kennen jeden anderen schon. Nein, das läuft so im Fußball nicht.
Es sind halt vor allem auch nicht fix fertige Spieler, die hier zum FCB gekommen sind, sondern junge Entwicklungsspieler. Die brauchen noch Zeit, die müssen noch lernen. Es geht hier zum Beispiel ums Timing.
Wenn laufe ich, wenn ich will, rum, um die Fortsetzung, um das Timing der Tiefenläufe, um dann auch den letzten Pass in die Tiefe oder den letzten Flankenball, der dann genau muss sein und nicht am ersten Mal hängen bleibt oder beim zweiten Pfosten hinten rausfliegt. Und das sind natürlich alles Sachen, die du als Trainer drauf verschaffst.
Wir haben es vorher gehabt, der Kevin und ich, von den fehlenden Automatismen, von der Ungenauigkeit. Dem pflichtet auch der Stefan Lichtsteiner zu. Ergänzt einfach, der FCB gegen Lausanne 3 Grosschancen gehabt. Und ja, die sind halt knapp vorbeigegangen. Und wenn sie knapp vorbeigehen, dann werden die nicht als Goalabschluss gewertet. Das wollte Stefan Lichtsteiner auch noch anfügen, streicht aber auch heute noch einmal raus, dass das Team grosses Potenzial hat.
Ich bin sicher, dass wir diese Saison unsere Ziele werden erreichen, aber wir brauchen die Zeit, um da Step by Step die Automatismen reinzubekommen, die Spieler auf das Level zu kriegen, wo sie dann die Spiele, auch die Spiele gelassen haben, die auch so eigentlich müsstest gewinnen, statistisch gesehen müsstest gewinnen, auch wenn wir schlussendlich nur 3 Schüsse aufs Goal haben, aber die Spiele musst gewinnen.
Klar ist, der Stefan Lichtsteiner weiss es, mit guten Resultaten kann er seine Position festigen. Besser soll es werden mit dem Auftritt gegen den Schweizer Meister, gegen den FC Thun, der aber auch in der Meisterschaft wird eine Reaktion zeigen. Wir haben es vorher erwähnt, Cartoon mit 0-6 böse runtergekommen gegen IB im Berner Derby. Jetzt aber doch einen guten Auftritt zeigt in der Qualifikation zur Europa League gegen die Isländer von Víkingur Reykjavík.
Ach, du hast dich vorbereitet, kann ich noch eine Frage.
Ja, natürlich. Und ich muss im Fall wirklich sagen, der Auftritt, also Thun gewinnt ja 3-0, ist vielleicht ein Goal zu hoch, aber die haben das richtig, richtig gut gemacht. Vor allem hast du auch wieder gemerkt, so, ja, die Dominanz, die sie haben, also wie laufstark Thun ist, wie zweikampfstark Thun ist, das hohe Pressing, das konsequente Anlaufen, das ist in der ersten Halbzeit extrem gut gesehen. Und auch wenn du sagst, okay, die machen gut nach Standardsituationen, ist auch vieles aus dem Spiel gut gesehen.
Ja, also am Ende vom Tag geht es einfach um die richtige Reaktion, weil das ist ja schon spannend zu beobachten, wie wird sich jetzt der FC Thun also wie wird es im FC Thun jetzt laufen in dieser Saison, nachdem sie eben da Meister geworden sind, überraschend. Jetzt haben sie der Lustrinelli als Trainer verloren. Du hast gewisse Spieler abgegeben gehabt, die halt doch auch wichtig gewesen sind für den ganzen Erfolg.
59 Scorepunkte hast du verloren.
Haben sie verloren.
59 Scorepunkte ist happig.
Und verlierst jetzt gegen IB so haushoch. Und dann ist es halt schon gewesen, ich glaube, ihnen hat es richtig gut getan, dass sie jetzt hier europäisch haben können spielen, 3-0 haben können vorlegen jetzt. Und ja, jetzt wartet der FC Basel am Sonntag. Und für den FC Basel wird es extrem wichtig, weil Basel, auch wenn es jetzt so läuft, du misstest es gleich an IB, an den Mannschaften, die vorne spielen, an die Rivalen. Und man erwartet jetzt halt schon auch vom FC Basel eine Reaktion, dass der ja, tun sozusagen schon wahrscheinlich zeigst, hey, das letzte Jahr ist jetzt einfach nur Glück gewesen.
Wo dann halt auch entscheidend wird sein, wie der FCB damit wird umgehen, wenn eben Thun hoch anlaufen wird, wobei es Pressing umspielen, dass das kann der FCB, das hat immer wieder gezeigt, aber die hohe Intensität, die Bern Oberländer durchaus an den Tag können legen, wie schaffst du dagegen anzukämpfen und auch sonst, Thun hat interessante Aktionen gehabt in dieser Europa-League-Qualifikation, hinten raus versucht zu spielen, aber auch ganz klar gewesen, funktioniert das nicht, dann ist der lange Ball auf ein Labo und das ist schon ein ja, Kasten vorne hin, der kann die Bälle halt schon gut verarbeiten. Und ja, es wird auch hier wieder extrem spannend sein, wie der FCB mit dieser Situation wird umgehen. Und Thun 3 Goal nach Standardsituationen gemacht. Das würde sich der FCB durchaus wünschen. Wenn man anschaut, Eckball und Freistöße in diesen ersten beiden Startspielen, da ist wenig Zählbares rausgekommen und aber auch generell wenig Gefährliches. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wenn es eine Mannschaft nicht läuft, kann dann mal so einen Eckball, kann einen Freistoß, wenn der gefährlich ist, wenn der gut kommt, wenn die Spieler gut laufen, halt schon vieles einfacher mit einem Goal. Und noch bei Thun, einer, der immer noch dabei ist und gestern auch brutal gut geschuttet hat, der Michael Heule hinter links. Der ist unglaublich dynamisch. Und ich finde, das ist auch eine, du schaust ja normalerweise nicht so viel Linksverteidiger.
Ich kann gerade sagen, ich muss mich am Sonntag dann verlachten.
Der macht wirklich Freude und, ja, also, wir wissen, in der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft ist man nicht mit Linksverteidiger gesegnet. Also, wenn der so weitermacht, da finde ich extrem aufregend. Also, würde ich mal wogen zu behaupten, dass in diesem Fußballjahr schon noch dürfte eine Chance bekommen beim Murat Yakin.
Wow, also da bin ich richtig gespannt. Hochi, den, den du da gerade aussprichst und Lob. Bin mega gespannt, wie er es macht am Sonntag. Ja, und das, was du angesprochen hast, ja, schlussendlich, ich meine, man hat es auch beim FC Basel gesehen, oder mit dem Cerdan Shaqiri gerade am Anfang, die Standards, die Goal, die es aus diesen Standards gegeben haben, die sind extrem wichtig, die bringen die auch in einen Flow, halt, wenn es gerade aus dem Spiel raus nicht schaffst. Ich bin jetzt zuversichtlich, eben, mit der Verteidigung, die der FC Basel momentan hat und wie man momentan organisiert ist, dass man hier schon sich auch wird können wehren gegen Thun. Aber ja, es wird, eben, ich sage nochmal, es ist nicht einfach so, dass jetzt Thun kommt, wo letzte Woche 6-0 gegen IB verloren hat und sich wird verstecken. Nein, die werden genauso mutig wieder aufspielen am Sonntag.
Lohns, noch zum Abschluss, Kevin, auf ein Thema zu sprechen kommen, wo du mir noch zugeschickt hast. Am letzten Samstag oben bist du aufmerksam gesehen, hast in die Mutten zur Kurve geschaut und dann dort noch gesehen, ein Banner, wo aufgehebt worden ist. Was ist dort drauf gestanden?
Die rot-blaue DNA und das Logo vom Auswärtsliebe sind beide schwer erkennbar.
Und gerade so Thema rot-blaue DNA kommt ja immer wieder auf. Das letzte Jahr sogar auch im Podcast vom FC Basel, am 1893, wo man auch so dem unter anderem Andrin Hunziko gegangen ist. Was ich doch finde, hat der David Degen durchaus eine beeindruckende Aussage gemacht, dass er halt dieser rot-blauen DNA recht wenig beimessen
tut. Am Schluss, wenn die Leute elf Spiele sehen, die, was habe ich gesagt, die vollen Einsatz geben und alles geben für den Club. Und sie wollen 3 Punkte sehen. Du willst am Wochenende ins Stadion kommen, willst deine Mannschaft gewinnen sehen. Und ich glaube nicht, dass klar, jetzt werden viele draussen sagen, es sind mehrere. Nein, es wird am Schluss nicht sein, weil am Schluss wird er nicht zugeben, dass er ins Stadion kommt, aber er geht irgendwo in einem anderen Sektor ins Stadion.
Findet auch, du tust schon ein bisschen das Bild verzehren und sich das Ganze ein bisschen schön reden.
Ja, ich finde es auch eine gewogte Aussage, weil ich sage, gerade in so einer Situation, wenn es dann halt einmal nicht läuft, und das kann es immer geben, oder halt eben der Trainer halt dann schlussendlich schuld an allem soll sein, mit der eigenen hast du nochmal mehr Geduld, du bist im Stadion gsi, du weisst, hey, ja, okay, ist jetzt halt einmal ein Schissmatch gsi, aber wenn du ins Stadion gehst und keine Identifikation hast und es läuft nicht, dann ist das befremdend. Ich persönlich finde es schon befremdend, auch wenn es gut läuft, weil schlussendlich der FC Basel ist halt doch eine Institution, du verbindest sehr viel damit, du hast einen mega tollen Campus, wo tolle Fußballer hast und verbindest das Ganze irgendwo durch. Und wenn du halt einfach, ja, eben, ich sage, wenn es dann einmal nicht läuft und keine Identifikation hast, dann muss ich sagen, Chapeau für alle die, die momentan noch so viel Geduld aufbringen, so ruhig sind, nicht auspfeifen und hinter dieser Mannschaft oder hinter dem Verein stehen.
Weil ich merke das einfach auch im Umfeld, wo genau das, wo gewisse einfach sagen, eben einen eigenen tut man mal etwas eher verzeihen, wenn es nicht so läuft. Und man will auch so eigene können zujubeln. Man will immer noch, der Cerdan Shaqiri ist der Star, aber das ist auch ein eigener. So einen hat man auf dem Liebling. Oder ein Albion Ayeti, wo zu Muttens daheim ist, wo man dort ab und zu auch sieht, unterwegs sein. Dort hat ein Nachbarbub hat ein schönes Plakat geschrieben, irgendwie Albion Ayeti, mein Stürmer, hat irgendetwas dort gekriegt, das ins Fenster gehabt und zeigt dort an und an. Und wenn das natürlich ein Spieler sieht, und das sind die Spieler, wo du dann so ein bisschen die Verbundenheit aufbaust. Und was mich auch ein bisschen irritiert hat, wo nicht David Degen dann gesagt hat, ja, quasi Basel tickt anders, ja, aber der Vergleich mit Bayern München und Borussia Dortmund. Dortmund hat gar keinen eigenen und Bayern auch kaum. Also finde ich den schwierigen FCB mit diesen beiden ganz, ganz grossen Vereinen zu vergleichen, wo das Stadion immer voll haben, wo halt natürlich nochmal andere Leute anziehen. Ja.
Ja, und schlussendlich, Basel ist eine kleine Stadt. Du siehst einander. Und jetzt nicht nur unbedingt die jetzt aktiv noch shooten, aber dass du auch einen Streller kannst in der Stadt antreffen, einen Alex Frey, oder auch der Stadionspeaker, der Röne Häfliger, wenn er dann noch im Kleinbasel unterwegs ist. Es ist alles so nahbar. Du kannst miteinander schwätzen über das Gleiche, über die gleiche Liebe sozusagen, oder? Aber auch ein Aktiv. Auch, ich kann mich erinnern, der andere in Hunziker letztes Jahr, wo wir auch die Spritzbar hatten auf der alten Uniterrasse, wo mit seiner Freundin vorbeigekommen ist, oder? Und einfach mal vorbeigeschaut hat, was läuft in dieser Stadt, sich unter die Leute mischt. Das ist irgendwie das, was ausmacht. Und dann natürlich, erwartest halt einfach auch mit den Mitteln und mit dem, was sich der Verein in den letzten Jahren aufgebaut hat, dass du Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft integrieren. Und da können wir zum Beispiel auf den Jean Ducouré sprechen kommen. Wo
Jean Ducouré.
Ducouré, sorry. Jean Ducouré, der eine tolle Vorbereitung gemacht hat, finde ich, wo wenn er reingekommen ist, plötzlich die Standards übernommen hat. Sei jetzt, ob der Cerdan Shaqiri auf dem Platz war oder nicht und tolle Goal auch geschossen hat. Dass du ihn jetzt auch nicht mitnimmst und vielleicht einmal 10, 15, 20 Minuten spielen, verstand ich nicht ganz.
Hat er wahrscheinlich andere Pläne, der Trainer. Aber noch zum Präsident. Der Punkt, wo mich dann zweite Aussage ein bisschen irritiert hat, du hast es angesprochen wegen dem Campus. Mein der FCB war in den letzten Jahren nicht unerfolgreich gesehen, U19 Schweizer Meister geworden. Natürlich auch Niederlagen kassiert, aber trotzdem immer wieder gute Ergebnisse eingefahren. Dass es offenbar dort einfach nicht genug gute Spieler hat.
Wir sind verwöhnt von der Vergangenheit, wo so viele Basler es geschafft haben. Aber ich glaube, die Generationen gibt es nicht mehr. Ich meine, wenn ich anschaue zu meiner Zeit, wie viele Basler es wirklich geschafft haben, das ist unglaublich. Also eigentlich ein Wahnsinn.
Die Generationen gibt es nicht mehr. Also vernichtendes Urteil eigentlich über den eigenen Nachwuchs, der hinten Tag für Tag schafft.
Kannst du einstampfen? Also, übertrieben gesagt, kannst du einstampfen, so, ja, nach dieser Aussage. Und es gibt tolle Kicker auf diesem Campus. Es ist einfach nur so, dass auch da Geduld einfach viel kleiner geworden ist, dass man vielleicht auch zu wenig mutig ist oder irgendwo durch dann nachher halt einfach, ja, die Chance sieht, schneller mehr Geld zu machen, indem du halt traden tust, sozusagen, mit den Fußballern.
Da darf ich sagen, wo ja dort im Interview aber auch noch gesagt hat, dass man anders angestoßen hat mit dem neuen Nachwuchschef, Timo Jankowski. Und ja, dort schon auf Konfrontation auch geht zum Schweizerischen Fußballverband. Also mehr trainieren, viel mehr trainieren, auch viel jüngere Mannschaften wird machen. Also kommt extrem ungut an, auch beim Nordwestschweizer Fußballverband. Gewisse Mannschaften, die der FCB bei den ganz Jungen will schon machen, was es dann in anderen Regionen nicht gibt oder ja, dann einfach nicht auch die Möglichkeiten hast, um die entsprechenden Spiele absolvieren. Aber David Degg hat auch gesagt, eben, wir gehen hier einen eigenen Weg. Das wird auch sehr spannend sein zu beobachten. Aber dass die Gesamtmengenlage ungut ist, hat man auch gesehen, der BSC Old Boys, der mitteilt hat, dass man eine Partnerschaft beenden auf nächsten Sommer. Und das ist vor allem vom BSC Old Boys ausgekommen. Also, wenn ein Verein nicht mehr mit dem FCB zusammenarbeiten will, da ist vieles Geschirr zerschlagen worden und wo man jetzt sozusagen einen Schlussstrich gezogen hat. Also, es sind halt einfach verschiedene Zeichen da rum, wo du halt einfach merkst, der FCB, wo du ganz eigenen Weg geht, was spannend ist, wo eigentlich so nicht kennst. Eigentlich ist es so ein Miteinander sozusagen vom Verband und dem Verein. Ja, wird auch spannend sein zu beobachten. Es hat auch jetzt schon wieder Veränderungen gegeben auf dem Campus. Trainer, die ja, etwa ein halbes Jahr rum sind, die sich wieder in anderen Funktionen sind oder nicht mehr in der Funktion sind, die man geholt hat. Also auch dort ein stetes Treiben.
Ja, und das ist schlussendlich halt, glaube ich, auch etwas, wo du dir langfristig, mittelfristig kannst kaputt machen, weil eben, wir reden immer von Marketing und Leute ins Stadion bringen und Unterhaltung sorgen und Geld machen, aber das machst du schlussendlich an der Basis, weil vielleicht, wenn wir nochmal auf das zurückkommen, Thailand Chaka bringt seine Kleinen dann nachher zum SV Muttens zum Anfangsschutten, oder? Und das ist dann halt schlussendlich die Verbundenheit, das ist die Nähe, die du zum Verein aufbaust. Und ja, es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie viele Touristen haben, die nach Basel fliegen, um dann nachher einfach ein paar coole Kicken zu schutten.
Ja, das gibt es da, glaube ich, nicht. Die kommen dann eher wegen dem Weihnachtsmarkt, wegen dem Reinschwimmen oder wegen anderen. Also, das ist sicherlich so. Also, von dem her, einerseits gespannt sein, wie es dort auf dem Nachwuchscampus weitergeht und dann halt auch wirklich noch mit dem FC Basel, weil die Mannschaft ist ja immer noch in einem Umbruch. Gerade international hat es jetzt ja die ersten Transfers gegeben oder Vertragsverlängerungen, wenn wir an Vinicius Junior bei Real Madrid denken. Also da geht dann in den nächsten Wochen schon noch etwas. Also das, der FCB hat sicherlich noch Abgänge, vielleicht auch noch Zugänge. Das ist zu erwarten, das haben sie auch schon kommuniziert. Diese Woche bekannt worden, der Ibrahim Salah, der den FC Basel verlässt, einmal Levis für ein Jahr zu Royal Antwerpen. Die Belgier können ihn dann fix übernehmen. Zu der Statistik, 37 Spiele für den FCB gemacht, 4 Goal, 3 Assists, aber nur 13 Mal in der Startelf. Und wenn wir sein Auftakt anschauen. Gegen Servet hat es aufs Bänkli noch gelenkt, gegen Lausanne nicht im Aufgebot. Verständlich, dass der jetzt nicht mehr beim FCB ist.
Ja, er hat, glaube ich, auch in der Vorbereitung ein, zwei Chancen gehabt, sicherlich, aber dort nicht wirklich können überzeugen. Ja, ich persönlich habe jetzt auch gefunden, eher vom Gefühl her so, ja, yeah, man hat irgendwie gewisse Anlagen gesehen, aber dann schlussendlich doch nicht die Mentalität oder die Qualität jetzt gebracht, um wirklich dem FCB können weiterhelfen.
Der Ibrahim Salah, der 24 ist und vor einem Jahr, wo noch gekommen ist, geheißen hat, ja, der kann der FCB sofort verstärken. Hat dann aber auch so in einem Interview im Winter gesagt, ja, er braucht halt einfach Selbstvertrauen und Spiel. dass er gut shooten kann. Und erst wenn er regelmässig shootet, dass er dann das Potenzial kann zeigen kann.
Von diesen zwei, drei Kontaktpunkten, die ich hatte, nehme ich das wirklich im Fall auch ab. Wir haben es ja mal davon gehabt, dass er im Lift angetroffen hatte. Er ist auch im Vorbereitungsspiel gegen Winterthur ist er uns grüssen. Also ein anständiger, cooler Typ, wo schon merkst, er braucht eigentlich wie so Vertrauen, Nähe, so dass du ein bisschen spürst, fühlst mich, das Zwischenmenschliche. Und dann könnte er, glaube ich, schon, ja, noch richtig, ich weiss, das sind dann so halt so kleine Faktoren, die dich auch noch mal besser machen, die dir einfach Selbstvertrauen geben, oder? Aber eben, die Ruhe hast du momentan einfach nicht beim FC Basel.
Und wahrscheinlich eben, wenn du dann mal schlechte Leistung einziehst und dann halt nicht auf der Bank bist, einer, der sich dann noch mal mehr Gedanken macht und dann nicht eben ja das befreit aufspielen kann, was halt gerade auf dem Flügel nötig ist, was wir aber dürfen festhalten, auch wenn es ein Spieler ist, wo man wahrscheinlich in 4 Jahren nicht mehr so dran denkt, der hätte doch ein FCB-Moment gehabt, wie ich es nenne, Anfang Februar von diesem Jahr im Klassiker gegen den FC Zürich macht er Siegesgoal in der Nachspielzeit, wo dann der Stefan Lichtsteiner dazu gebracht hat, dass der Seitenlinie entlang läuft zur Traube vor der Senftraube und sich auf den Haufen stürzt.
Ganz ein wichtiger Sieg.
Und der hat wirklich gutes Goal gemacht. Der Ibrahim Salah jetzt nicht mehr beim FCB. Und zum Abschluss, ja, nur noch eine kleine Erwähnung, wenn wir es gerade von ehemaligen Basler haben, solche, die der FCB verloren haben, diesen Sommer. Einer ist ja auch der Junior C. Von dem geht das Wochenende die Saison los, und zwar in der zweiten Bundesliga bei Eintracht Braunschweig. Bei einer Mannschaft, die in den letzten Jahren immer kämpfen hat müssen. Letzte Saison nur wegen der Goaldifferenz noch in der zweiten Bundesliga geblieben. Wird sicherlich spannend sein zu beobachten, ob er dort den Durchbruch schafft. Trifft dort auch auf einen ehemaligen Basler.
Noah Kattenbach.
Sehr gut. Das kommt aus der Pistole geschossen.
Ja, cooler Typ. Immer wieder mal mit ihm in Kontakt. Ganz, ganz ein cooler Typ. Und für ihn hoffe ich wirklich, dass er verletzungsfrei bleibt. Ist ja einer, der sehr, sehr hoch gehandelt worden ist in Deutschland. Und ja, cooler Kicker. Hat auch im Fall wieder mal coole Videos von sich auf Instagram. Gerade dort, wo er quasi wieder hat können Spielpraxis sammeln, dann halt in der zweiten Mannschaft vom HSV, wie er alle austrippelt hat. Richtig cooler Typ.
Ja, sind wir also gespannt auf der Noah Kattenbach und der Junior C bei Eintracht Braunschweig, wie sich die schlönt am Saisonstart das Wochenende. Und ja, zum Abschluss von dieser Folge können wir noch sagen, also es ist ziemlich sicher, zum Duell FCB gegen FCB kommt. Das ist sozusagen die grosse Neuigkeit am heutigen Tag. Am Sonntag in einer Woche, da soll der FC Barcelona ins Joggeli kommen. Heute Nachmittag, da hat der FCB gesagt, dass man in den Verhandlungen auf den Zielgeraden Sieg. Es ist natürlich eine grosse Ehre, als Barcelona hier anfragt für ein Testspiel. Und darum wird man alles möglich machen, als man shooten kann. Speziell sind ja die Umstände, weil am Tag vorher, am Samstag, der FCB im Göpp shootet. Und so eine Situation hat auch der Stefan Lichtsteiner noch nicht erlebt.
Ja, natürlich ist das ein Highlight, vor allem im Managen von 2 Spielen am Wochenende mit Göpp und dann Barcelona, wo ihr ja auch wisst, dass ich auch das Spiel nicht verlieren darf. Dass es, nicht, also von dem her ist es auch für mich eine schöne Erfahrung und eine Herausforderung.
Vor Barcelona und guter Teil im Göpp ist aber noch Thun in der Meisterschaft im Joggeli. Ich wünsche euch ganz ein gutes Wochenende und wir hören uns.
Der Penalty-Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert vom Shoppingcenter St. Jakob Park in Basel. Direkt unter dem Heiligen Rasen und mit über 50 Shops. Da findest du alles, was du brauchst.